Frau Elsen, es geht um Frankreich im 20. 21. Jahrhundert in der neuen Ausstellung in der Kunsthalle Wirth. Wenn man in die Kunsthalle hineinkommt, sieht man einen großen Plan vom Zentrum von Paris und da ist Notre Dame drauf. Und da denkt man natürlich automatisch auch an Kunstschätze. Wie haben Sie in diesem Gesamtzusammenhang hier die Ausstellung über französische Kunst, da brennendes Notre Dame, das Ganze empfunden?
Ja, die Tragödie mit dem brennenden Notre Dame hat sich ja am Tag nach unserer Öffnung ereignet. Wir standen natürlich noch im engen Kontakt mit unseren französischen Gästen und mit Kuratoren und haben gleich angerufen und telefoniert, was ist los, wie geht es euch auch persönlich, und haben die ganze Betroffenheit dadurch, also denke ich, hautnah mitbekommen. Aber mir selbst ist natürlich auch ein Schauer über den Rücken gelaufen, weil es natürlich eine Tragödie erster Güte ist, dass Notre Dame brennt, denn das ist ja ein Initialbau für die ganze Gotik, für die katholische Kirche, für Paris. Die ganze Geschichte hat sich dort abgespielt. Selbst in unserer Ausstellung gibt es ja ein Werk von Niki de Saint-Phalle, was eben Notre Dame gewidmet ist. Also allein schon daran sieht man, dass auch noch im 20. und 21. Jahrhundert Notre Dame einfach über diesen religiösen Kontext hinaus ein Thema ist.
Jetzt konkret zur Ausstellung. Sie haben hier im Grunde vom, ich habe schon angedeutet, von 1900 im Grunde bis zur heutigen Zeit eine sehr große Bandbreite abgedeckt mit dieser Ausstellung. Wie kam es zum einen zur Idee überhaupt, so eine umfangreiche Ausstellung zu gestalten, und zum anderen, wie sind Sie dann vorgegangen? Weil man muss ja dann fast auch herausgreifen, was nehme ich jetzt aus dieser Zeit heraus? Ne?
Vielleicht zunächst zur Idee. Also die Idee ist tatsächlich geboren in einem Gespräch zwischen Reinhold Wirth und Fabrice Ergot. Das ist der Direktor des Musée d'Art Moderne. Und die beiden haben sich eben am Rande einer Kunstbeiratssitzung bei uns bei Wirth unterhalten und die Idee entwickelt, da das Musée d'Art Moderne renoviert wird, dass eben Teile der Sammlung verliehen werden können. Und das ist dann eben tatsächlich auch erfolgt. Wir haben 200 Leihgaben. Das ist der größte Bestand an Leihgaben, den das Haus je außer Landes gegeben hat.
Und es sind noch auch eigene Exponate von der, aus der Sammlung wird mit dabei, oder?
Ja, das machen wir ja eigentlich bei allen Ausstellungen. Also wir sind denkbar frei in der Gestaltung unserer Ausstellungsthemen, aber wir arbeiten immer unter der Maßgabe, dass alle Ausstellungen, die wir machen, auch im Kontext der Sammlung wird in irgendeiner Form stehen sollte. Deswegen haben wir, das sind aber lediglich Aperçus, möchte ich das mal nennen, also wirklich kleine Beigaben, die aber thematisch eben genau platziert natürlich sind. Es gibt einige Übereinstimmungen, also Künstler, die auch bei uns vertreten sind in der Sammlung, die mit wichtigen Werken in unserer Sammlung vertreten sind, sodass man da also ganz gut zusammenkommen konnte.
Ganz konkret, was ist zu sehen? Also es hat ein bisschen auch so eine Epochenübersicht, wobei man Epochen immer in Anführungszeichen auch setzen muss, weil sie sind ja auch nicht jetzt, hier fangen sie an und da hören sie auf, es ist ja auch ein bisschen fließend manchmal, ja, die Übergänge. Und aber was konkret sieht man in dieser Ausstellung?
Da muss ich vielleicht doch nochmal anfangen. Das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, wie der Name schon sagt, das städtische Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. 1934 gegründet, ist es eines der ersten Häuser weltweit, das sich explizit nur der modernen und zeitgenössischen Kunst gewidmet hat. Beziehungsweise muss sogar genauer sagen, der zeitgenössischen Kunst. Denn das, was wir heute als Moderne verstehen, war ja damals zeitgenössisch. Also das ist schon etwas sehr Besonderes. Dann ist die Sammlung insofern auch sehr speziell, als dass sie eine Sammlung ist, die ganz stark durch die Künstler selbst geprägt worden ist, die zum Beispiel Schenkungen gemacht haben oder Nachlässe dorthin gegeben haben oder Sammler, die in der Stadt waren, die gesagt haben, das bekommt ihr jetzt. Und Paris war ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich die Hauptstadt der modernen Kunst, der bildenden Kunst. Es war ja fast jeder da, der in irgendeiner Form was auf sich hielt, versuchte in Paris zu sein und zu arbeiten. Das war ein absolut internationales Pflaster. Deswegen sehen Sie hier nicht nur französische Kunst, sondern wirklich internationale Kunst dieser Zeit.
Nicht nur der Kunst, sondern auch, also nicht nur der bildenden Kunst, natürlich auch der Musik beispielsweise. Die 1920er Jahre waren da ja im Grunde schon, oder schon davor, 1910 bis 1920, Musik. Legendär, russische Künstler wie Stravinsky waren ja, da.
Natürlich.
Der mit anderen Künstlern wie Picasso zum Beispiel befreundet war. Ne?
Und da gab es ja auch sehr schöne Symbiosen. Also Picasso hat zum Beispiel Bühnenbilder gemacht für die Ballet Russe. Und also das kannten sich ja auch alle sehr gut. Es waren ja auch viele Schriftsteller in der Stadt. Diese ganze amerikanische Clique zum Beispiel mit Hemingway und Fitzgerald und weiß ich wer alles, Gertrude Stein und so. Also es war wirklich ein absolut kreatives und inspirierendes Pflaster dort.
Gershwin hätte auch vorbeigeschaut. Aber Stravinsky war für mich so ein bisschen, so ein bisschen so jetzt gerade der Aufhänger, damit ich sozusagen jetzt mal zu den Epochen komme. Für mich ist er künstlerisch, also musikalisch gesehen, im Grunde versinnbildlich er das, was man im bildenden Kunstbereich vielleicht als Kubismus bezeichnen kann. Er arbeitet auch ein bisschen kompositorisch so mit Versatzstücken, die er aneinander reiht und immer neu zusammenstellt. Gerade in seinem Sacre du Printemps ist das besonders ausgeprägt von 1913 und Kubismus spielt hier zum Beispiel jetzt auch doch eine nicht unbedeutende Rolle von der Menge an Werken, die ich jetzt da gesehen habe in der Ausstellung. Picasso spielt hier eine Rolle unter anderem. Und wer noch?
Ja, Picasso, Braque, Matisse, die großen Namen sind natürlich, ich muss wirklich sagen, natürlich alle vertreten. Die waren ja damals auch vor Ort, aber auch sehr viele Namen, die uns in Deutschland vielleicht gar nicht so geläufig sind. Chaim Soutine, ganz wichtiger Maler, der international sehr, sehr, sehr geschätzt ist, der zum Beispiel von Bacon verehrt wurde. In Deutschland gibt es genau zwei Werke von ihm. Das ist also ein russisch-orthodoxer Jude, der nach Paris gekommen ist und der engste Freund von Modigliani war, dem Italiener und so. Also es ist viel zu sehen. Es sind Japaner in der Ausstellung, die wir hier nicht kennen und die man alle unter diesem Oberbegriff École de Paris zusammenfasst, wobei École de Paris kein Stilbegriff ist, sondern eher so eine Art Amalgam von dem, was sie auch schon versucht haben zu beschreiben. Und diesen ganzen vielen wechselseitigen Einflüssen, die eben ganz viel ausgelöst haben in allen Kunstrichtungen.
Dann auch Kunstrichtungen, die man mit jetzt eher einem spanischen Künstler verbinden würde, zum Beispiel Surrealismus. De Chirico habe ich gesehen, sind einige Bilder da?
Der ist da, allerdings muss ich hier korrigieren, De Chirico ist ein Italiener. Und von Spanier ist natürlich Picasso, es gibt aber auch von Oscar Dominguez ein surrealistisches Objekt, so eine mondän ausgepolsterte Schubkarre steht in unserem Surrealismusraum. Na klar, der Surrealismus ist eine ganz wichtige Bewegung natürlich, auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wenn Sie so wollen, ein bisschen eine Gegenbewegung fast zum Kubismus. Also die Surrealisten haben sich ja sehr stark mit dem Unterbewussten auseinandergesetzt. Sie haben das Recht des Alogischen gefordert. Sie haben ja gesagt, die Welt funktioniert nicht nach logischen Kriterien. Die Kubisten haben ja versucht, die gegenständliche Welt zu zerlegen, zu zergliedern und neu zusammenzusetzen. Sie haben eigentlich Steilvorlagen für die Abstraktion gegeben, die ja auch eine ganz wichtige Entwicklung war in der Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt auch viele figurative Positionen, die dort zu finden sind in der Ausstellung.
Dada spielt auch eine Rolle, keine ganz so groß jetzt, aber auch eine Rolle in der Ausstellung. Und dann sind da die Realisten und die Fauvisten. Realismus, da kann man sich noch was drunter vorstellen, aber Fauvisten ist, glaube ich, ein Begriff, der ist für die meisten Menschen hier in Deutschland nicht so geläufig.
Ja, das mag sein, wobei der Fauvismus, ursprünglich mal ein Schimpfwort, die wirklich die erste Avantgarde-Bewegung im 20. Jahrhundert war, also ganz früh 1905, gab es eine Künstlergruppe rund um Henri Matisse, der ein ganz großer Name ist, André Derain, Maurice Flamin, Kees van Dongen und so weiter, also auch hier schon international, die mit leuchtenden, wirklich leuchtenden, flächigen Farbflecken Bilder komponiert haben, die sie in einem der Salons ausgestellt haben. Und das hat also einen der Kritiker so erzürnt, dass er eben sagte, das sieht hier aus wie ein Käfig wilder Tiere, ein Cage-aux-Fauves. Also deswegen der Fauvismus, aber sie haben das eigentlich wie eine Ehrenbetitelung, diesen Titel dann übernommen für sich, die Fauvisten. Aber die waren nur ein paar Jahre zusammen und dann haben sie sich wieder in andere Richtungen entwickelt. Aber zum Beispiel der deutsche Expressionismus schuldet den Fauvisten sehr, sehr viel.
Und dann gibt es auch raumfüllende Werke, die zu sehen sind, wie zum Beispiel die Spinne von Bourgeois.
Ja, das ist im Grunde genommen, also die Ausstellung, Sie haben es ja schon gesagt, entwickelt ja so einen Bogen von 1900, kann man sagen, eben bis zu Hier- und Jetztzeit. Und der letzte Raum ist eben der als Ausblick der zeitgenössischen Kunst gewidmet mit Louise Bourgeois als ganz großem Namen. Sie ist ja eine französische Künstlerin, die schon 1939 nach USA ging, nach New York, und sich eigentlich als amerikanische Künstlerin empfunden hat. Aber die Themen ihrer Werke, die sind immer ihrer Kindheit in Frankreich gewidmet. Und die Mutter von Louise Bourgeois hatte so eine Werkstatt für Teppichrestaurierung. Und Louise Bourgeois hat ihre Mutter immer assoziiert mit einer Spinne, die ja auch webt und die fleißig ist, die nützlich ist, die sie behütet, also absolut positiv konnotiert für sie. Aber sie hatte trotzdem eigentlich immer ein Vergnügen daran, mit Symbolen zu arbeiten, wo es vielleicht die meisten Leute schüttelt. Weil viele haben ja so Spinnenphobien und sowas. Das war ihr natürlich bewusst, aber wie gesagt, bei ihr war das absolut positiv gemünzt. Und diese Spinne ist gigantisch, 9 Meter hoch. Sie können sich dann runterstellen und wie in einem Zelt, wie in einem Beduinenzelt fast sein.
Nur sehr offen. Haben Sie denn inzwischen schon, ist es jetzt noch nicht so lange geöffnet, mit einer Woche, haben Sie denn inzwischen schon Rückmeldungen bekommen zu der Ausstellung?
Also alles, was ich bin jetzt natürlich befangen, aber alles, was ich bisher gehört habe, ist positiv. Die Besucher sind überwältigt von der Vielzahl der Werke, von der Attraktivität der Werke. Wir haben ja nicht nur die große Spinne da, wir haben auch ein Monumentalgemälde von Robert Delaunay da, was also so groß ist, dass es erst abgespannt werden musste. Also es konnte gar nicht mit Keilrahmen transportiert werden. Es wäre zu groß gewesen. Man musste es abspannen, rollen und dann hier wieder aufspannen, was wir also wirklich von Millimeterarbeit überhaupt ins Haus zu bekommen. Und das Pariser Museum ist so ein Bau aus den 30er Jahren im Art Deco-Stil mit großen Sälen. Und da gibt es einen Salle Dufy, einen Salle Matisse, einen Salle Delaunay. Dass sie uns so monumentale Werke geliehen haben, ist natürlich ein Traum, also sowas jetzt hier in Schwäbisch Hall zu haben.
Nein, wäre jetzt auch meine letzte Frage gegangen, Sie haben es fast schon angedeutet. Gibt es denn Werke oder ein Werk speziell vielleicht, worüber Sie besonders glücklich sind, dass es hier ausgestellt wird?
Nee, ein einzelnes Werk kann ich jetzt nicht sagen. Also es gibt viele Werke, die ich großartig finde, dass es möglich war, also diese Inkunabeln der Sammlung hier hinzubekommen. Das ist für uns das eigentliche Wunder. Also weil, wie gesagt, die haben noch nie so viel geliehen und die Sammlung ist unglaublich reich und man macht viele Entdeckungen. Und was für uns sehr zentral war und sich beim Arbeiten immer weiter herausgestellt hat, ich habe es ja schon angedeutet, das ist eine internationale Sammlung. Es ist nicht französische Kunst, es ist internationale Kunst. Und diese Vielfalt an Kreativität, die passiert genau dann, wenn Sie ein Milieu schaffen, ein Klima schaffen, in dem man eben aufgeschlossen und auf Augenhöhe miteinander umgehen kann. Und das war zumindest bis vor dem Ersten Weltkrieg in Paris kein Thema. Also man konnte ja ohne Pass einreisen und nur dann passieren eben solche großartigen Wunder. Und das sollte uns heute doch in unserer Migrationsdebatte sehr zu denken geben. Also nicht sich überfürchten vor fremden Einflüssen, sondern im Gegenteil, das Ganze eben aufnehmen. Also wir haben hier in der Ausstellung, das darf ich vielleicht als letztes noch sagen, ein sehr schönes Zitat von Apollinaire, was ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben kann, aber er sagt im Sinn nach, es gibt jetzt so viele Ausländer von überall hier bei uns, die alle so die Eindrücke ihrer jeweiligen Herkunftsländer mitbringen. Und das hier verbinden mit diesem Pariser Flair und mit all dem verbinden sie den ohnehin schon feinen Geschmack der Pariser und machen etwas ganz Neues daraus und prägen uns so, wie uns einst Schokolade und Kaffee geprägt hat.